Hi, hello and welcome. Herzlich willkommen bei Biz and Beyond, dem Wirtschafts- und Erfolgspodcast von NTV.
Wir sprechen mit spannenden Persönlichkeiten unter anderem über ihr Business, ihren Erfolg und den Weg dahin. Und wir, das sind Sandra Navidi in New York
und Ulrich Reitz in Köln.
Ich bin gerade in Hamburg in einem wunderschönen alten Gebäude in der Schanze. Sandra ist zugeschaltet, die ist gerade auf Reisen. Und mir gegenüber sitzt einer der ganz Großen der europäischen Online-Marketing-Szene. Er ist der Gründer von OMR, der führenden Konferenz für digitales Marketing. Aber er macht noch viel mehr: Podcasts, Magazine, Unternehmensberatung und noch einiges anderes. Herzlich willkommen bei Biz & Beyond, Philipp Westermeier.
Hi zusammen, vielen Dank für die Einladung.
Philipp, du hast eine ganze Reihe von Unternehmen unter deinem Dach gesammelt. Erzähl mal, was du eigentlich machst.
Ja, was machen wir? Wir haben am Ende so eine Mischung aus Medien- und Digitalplattformen entwickelt in den letzten 10 Jahren. Als Hobby angefangen. Mittlerweile ist es ein Festival, 2 Tage im Jahr oder 3 Tage, so ein bisschen fast schon. Dann ist es sehr viel Weiterbildungsangebote für Firmen, für Einzelpersonen, auch für Arbeitssuchende. Dann ist es ein Podcast-Studio mit Vermarktung, Produktion von Podcasts, irgendwie über 100 Formate, wo wir irgendwie unsere Finger so mit drin haben, auf die eine oder andere Art und Weise. Und dann ist es eine Software-Bewertungsplattform, so ein bisschen so wie Holiday-Check für Hotels, dass Firmen, bevor sie Software einkaufen, bei uns nachschauen können, was andere Nutzer dieser Software, sei es nun Marketing-Software, sei es aber auch Payment-Software, sei es HR-Software, was andere Nutzer von dieser Software halten. Und das alles jeweils irgendwie unter der Marke OMR Reviews, OMR Education, OMR Festival und so weiter.
Jetzt hast du das nicht von Anfang an gemacht. So, wie kamst du in diese Marketing-Welt hinein?
Also ich war im Journalismus so ein bisschen auf der Spur, Radio Essen, NRZ in Essen, so Lokaljournalismus, und dann habe ich BWL studiert, Medienmanagement. Und dann bin ich eingestiegen als Assi, damals bei Bertelsmann. Das war damals total attraktiv, sozusagen bei einem großen Medienkonzern, einer der den Chefs da assistieren zu dürfen. Und habe ich das gemacht und dann aber gesehen, dass sich da neue Chancen auftun, erlebt, wie Firmen wie StudiVZ damals verkauft wurden, da saß ich da mit dem Raum, als das gepitcht wurde und so. Und dann sagte ich, okay, ich will jetzt da selber auch unternehmerisch irgendwie angreifen, bin dann bei Bertelsmann oder bei Gruner und Jahr raus mit Partnern und habe dann angefangen, da so diese Chancen zu ergreifen im Bereich Suchmaschinenoptimierung, Restplatzvermarktung von Anzeigen im Netz, also Online-Marketing, da einzusteigen. Habe da ein, zwei kleinere Firmen aufgebaut, also kleinere heißt dann so, einmal hatten wir so vielleicht 15 Leute, einmal so 30 Leute. Und das dann halt aber verkauft schnell, als es quasi direkt, also es ging, okay, komm, Traum, wir verkaufen eine Firma, das gemacht und bin dann aber in dieser Online-Marketing-Szene halt irgendwie da früh dabei gewesen, so aufgrund dieses unternehmerischen Ziels und der Opportunitäten, die es damals da gab. Naja, und hab dann für Freunde eigentlich so als Nebenjob, die mich dann gefragt haben, Mensch, du machst doch da dieses Online-Thema, kannst du mir mal helfen? Habe ich dann halt Seminare angeboten oder so, ja, kleinere Workshops, und dann sagt dann immer die Leute aus den Workshops, die ja Bekannte und Freunde häufig waren, sieht man sich immer wieder, gibt es einen Aufbaukurs, und das war halt alles nicht vorgesehen, und deswegen habe ich dann halt so eine Konferenz ins Leben gerufen und aus dieser Konferenz dann das Festival erwachsen.
Und du hast dir ein Monster daraus gezüchtet, ihr habt 70.000 Gäste gehabt, knapp, ja. Wie war die Bilanz dieses Jahr?
Also wir hatten tatsächlich, das ist insofern ganz interessant, zum ersten Mal weniger Leute als im Vorjahr, aber bewusst, wir haben die Preise verändert, wir haben keine Black Friday Tickets mehr verkauft, wir haben den Ausstellern weniger Ticketkontingent zur Verfügung gestellt, weil wir das Feedback bekommen hatten, es sei sehr voll gewesen in den letzten Jahren, das haben wir jetzt ein bisschen reduziert, es war immer noch, glaube ich, ganz gut gefüllt, aber nicht mehr ganz so krass. Insofern, das war neu, das hat aber sehr gut funktioniert, würden wir jetzt auf jeden Fall so wieder machen, die Aussteller waren sehr zufrieden. Ich muss mich da ein bisschen dran gewöhnen, dass einfach die Wahrnehmung so stark ist, also medial auch von A bis Z. War das bei uns irgendwie, waren wir da präsent. Das ist für mich neu, weil ich da nicht in dieser Medienwelt in dem Sinne aufgewachsen bin, sondern eher halt im Hintergrund als Assi, dann als Unternehmer. Aber ich bin mit dem Festival so nach erster Auswertung sehr zufrieden. Wir haben jetzt Heute, wir sind ja heute am Mittwoch, sitzen wir jetzt zusammen, am Montag die Hallen wieder zurückgegeben an die Messe Hamburg, seinen Schlüssel abgegeben, alles sauber gefegt. Und ja, also ich glaube, dass wir da auf einem guten Weg sind. Ich bin immer ein bisschen vorsichtiger und jetzt nicht total euphorisch, aber ich glaube, wir haben da wirklich einen guten Job gemacht.
Du bist ganz außergewöhnlich erfolgreich und du und dein Team, ihr dreht ein ganz großes Rad, nicht zuletzt mit dem Festival. Und um das mal in Relation zu setzen, 70.000 Leute ist gigantisch. Bei Davos, beim Weltwirtschaftsforum sind 2.500. Meine Frage, am Anfang deiner Karriere, hattest du da einen Masterplan oder eine Vision oder war das instinktgetrieben und eine Evolution?
Das war, wie gesagt, überhaupt gar nicht geplant. Also das wäre jetzt total übertrieben. Ich habe immer davon geträumt. Ich meine, wenn man jetzt zu Bertelsmann geht und der Assi vom Vorstand ist, dann denkt man natürlich schon, eines Tages wäre ich jetzt ja auch gerne mal Chef. Das würde ich mir auch für eines Tages zutrauen oder so. Das will ich gar nicht verhehlen, dass ich schon auch ambitioniert bin oder war und dachte mir, oh komm, so ein bisschen, was will ich beruflich da auch erreichen? Aber es war, als ich da reingekommen bin, da denkt man natürlich auch erstmal so in den Strukturen, die man dann da sozusagen vor Augen hat und guckt auf seinen eigenen Chef oder guckt aufs Umfeld. Und dann das Unternehmerische hat mich dann auch mal gelockt, aber da war dann ja auch nicht klar, was wird's genau. Ich hatte ja sogar teilweise mit meinen Partnern zusammen Fremdkapital auf, also so oder Eigenkapital von Wagniskapitalinvestoren aufgenommen, Venture Capital-Themen gemacht, weil ich dachte, das sei nun das große Thema. Da würden wir jetzt wachsen und das wäre so die Geschichte. Und dass jetzt auch am Ende dieses Hobby geworden ist, das mich so stark beschäftigt, das hätte ich nicht erwartet und habe mich nicht kommen sehen. Aber ich glaube, unser Instinkt, wie du gerade gesagt hast, war wahrscheinlich die letzten Jahre dann ganz gut, sozusagen zumindest zu erkennen, wo gehen die Dinge hin, wo kann man sich positionieren.
Ist da auch ab und zu mal was schiefgegangen? Guckst du auch auf Unternehmungen zurück, wo du sagst, okay, da mussten wir uns wieder aufrappeln und von vorne anfangen? Weil aus der jetzigen Perspektive sieht man ja vor allen Dingen deinen Erfolg.
Ja, absolut. Also ich glaube, es ist immer so generell. Bei uns war es natürlich das Krasseste wirklich war die Pandemie. Da haben wir ja 2 Jahre lang gar kein Event machen dürfen. Und das heißt dann am Ende fast 3 Jahre zwischen dem letzten Event, bis dann wieder eins möglich war. Und diese 3 Jahre, die waren schon auch einfach hart. Gerade der Anfang, der Einstieg in diese neue Zeit war brutal hart. Ich weiß, ich hatte eine Zeit, da war gerade das Event weggebrochen. Dann hatten wir uns sehr stark auf Podcasts so fokussiert als neues Business. Und dann kam damals, ihr erinnert euch wahrscheinlich auch noch, diese Clubhouse-Welle. Ne, alle waren bei Clubhouse, bei dieser Chat, irgendwie Live-Chat-App. Und dann schrieben mir Leute und sagten, Mensch, weißt du was, Podcast ist jetzt eigentlich auch tot, es ist jetzt nur noch Clubhouse. Und das war damals so ein paar Wochen, da hat man das geglaubt. Da dachte ich auch, ja, das könnte vielleicht so sein. Ich weiß es nicht. Ich war noch ein bisschen optimistischer auf Podcast, aber eigentlich dachte ich mir auch, gibt es ein Szenario, wo dir in einem Jahr das Event wegbricht und auch vielleicht nicht wiederkommt. Und im nächsten Jahr bricht dir das Podcast-Business weg und es kommt auch vielleicht nicht wieder, weil es einfach Clubhouse gibt. Und da habe ich halt so, ja, wirklich gelernt, man hat halt keinen Anspruch auf Erfolg, man hat da keine, also niemand schuldet einem irgendwas, sondern das ist ein Riesenglück, wenn es dann doch so kommt. Aber relativ unverschuldet, würde ich sagen, sind uns da 2 Geschäftsmodelle dann mutmaßlich weggebrochen. Aber weder für die Pandemie noch für Clubhouse haben wir jetzt irgendwas kommen sehen oder gekonnt. Und da war ich schon ziemlich so auch down, muss man sagen. Also das war schon auch anstrengend, da irgendwie den Kopf oben zu halten und sagen, wir ziehen weiter durch und es wird schon wieder. Aber dadurch, dass dann Clubhouse via auf wundersame Art und Weise wieder verschwand nach wenigen Wochen, also hat man ja vorher nie für möglich gehalten, habe ich dann wieder ein bisschen so auch dann Energie gefasst. Podcast lief immer besser. Es war schon, sowas gab es als Down und es gab verschiedene andere Down-Momente auch. Aber das war so, da war ich wirklich, wenn ich jetzt so zurückblicke, so diese Zeit, wo das alles so weggebrochen ist, das war schon brutal.
Jetzt bist du gefühlt gesettelt eigentlich. Du bist verheiratet, hast 3 Kinder, bist Mitte 40, hast hier 400 Mitarbeiter unter deinem Dach versammelt. Wenn du zurückguckst, was war das Erfolgsrezept? Auch wenn du sagst, das hat sich vieles zufällig ergeben, du hast dein Hobby zum Beruf gemacht. Aber gab es irgendwas, wo du sagst, aus heutiger Sicht, darauf kam es an?
Also ich hatte, glaube ich, immer ein sehr, sehr gutes Umfeld. Ja? Also auch meine Partner, die früh dabei waren, die Leute, die bei OMR in der frühen Phase dabei waren. Also es ist, am Ende ist es ja so, wenn man, habe ich jetzt auch gelernt, wenn man so eine Firma aufbaut, gerade jetzt ohne Investoren, so organisch über die lange Zeit, dann gibt es ja diesen alten Spruch, so it takes a village to raise a child. Und es ist sicherlich auch so, it takes a village to raise a company. Und dass dieses Dorf, das da beteiligt war, das war einfach sehr, sehr gut und sicherlich, oder würde ich jetzt auch sagen, ja, auch ein paar Leute clever ausgewählt, aber auch am Ende natürlich Glück und dass die Leute dann sich so als die entpuppen, die sie heute sind und so, das war schon gut. Und du brauchst natürlich auch noch ein paar externe Hilfe, also dass diese ganze Digitalwelle, die ja durch Deutschland, durch die Welt gelaufen ist, wo als wir angefangen haben, war halt Digital-Business, Online-Marketing, das war so ein bisschen das Schmuddelkind. Er sagte, okay, fürs richtige Marketing reicht es nicht, jemals Online-Marketing. Das hat sich halt gewandelt. Die Firmen, um die es damals schon ging, Google, Facebook damals, das sind heute die größten, wertvollsten Firmen der Welt, die wirklich die Welt ja verändern. Und diese Reise, die diese Firmen gemacht haben, die haben wir halt am Ende begleitet. In der Welle sind wir mitgesurft.
Jetzt sagen ja viele, Google, Facebook, das geht nur in Amerika. In Deutschland ließe sich eine solche Firma gar nicht hochziehen. Wie siehst denn du das? Kann OMR nochmal deutlich größer werden? Gibt es da Ziele?
Also, ich meine, wir können, glaube ich, schon noch wachsen, so ganz klar, mit den verschiedenen Sachen, die wir machen. In die Dimension von solchen Firmen werden wir nicht reinkommen. Das muss man, glaube ich, realistisch sagen. Dazu ist unser Modell nicht skalierbar genug. Aber ich glaube schon, dass man das in Deutschland schon noch große Sachen bauen kann. Ne? Also ein Spotify ist jetzt in Schweden gebaut worden. Ne? Oder ein Adyen, kennen gar nicht so viele, riesen Payment-Firma, ist in Holland gebaut worden. Ne? Also ein bisschen vom Modell ähnlich wie Wirecard, nur halt in seriös. Ne? Also es ist nicht ausgeschlossen. Es ist, glaube ich, jetzt nicht so naheliegend, wie jetzt, dass das nächste große Ding wieder aus USA kommt. Aber für möglich halte ich es auf jeden Fall. Ich sehe jetzt auch nicht so die Firma, wo ich sage, die wird das jetzt. Die wird jetzt irgendwie 100 Milliarden wert oder noch mehr. Aber ich hoffe, dass die kommt.
Apropos USA, ich habe gesehen, dass du einige Zeit auch in meiner Wahlheimat verbracht hast, in New York. Wie lange warst du da? Wann war das? Und was hast du da mitgenommen?
Es war für mich wahrscheinlich so die prägendste Zeit meines Lebens, würde ich sagen. Ich bin da mit 19 hingegangen, hatte damals eine Amerikanerin als Freundin und wir sind da gemeinsam hingezogen, sie von der Westküste und ich aus sozusagen Europa. Und dann haben wir da angefangen und ich habe dann da mit ihr 3 Jahre verbracht und da vom Studentenwohnheim in so einem kleinen Zimmer, wo wir gemeinsam waren, bis dann halt eine kleine so eine Studio-Apartment. Da sozusagen versucht, sozusagen erwachsen zu werden gemeinsam oder sozusagen als Paar irgendwie anzukommen in der Stadt. Und das war super prägend, ja, weil man da natürlich total viele Leute trifft, gerade in so einer Altersphase auch sich selbst natürlich so sortiert. Und ich kam aus Essen raus, also sozusagen aus der Struktur Abitur im Ruhrgebiet, so relativ klassisch. Und dann war man auf einmal dort und hat sehr, sehr viel Input bekommen, auch gesehen, was es alles gibt im Leben. Und musste sich da irgendwie einigermaßen akklimatisieren. Und das hat mich, glaube ich, schon auch sehr geprägt, wenn man ja angefangen hat, überhaupt so für sich die Chance zu ergreifen, hey, guck mal, ich könnte vielleicht irgendwie Assi werden bei einem großen Konzern, ich könnte vielleicht eine Karriere machen. Hier sind ja Leute, die sind genau wie ich, mit denen kann ich hier in der Küche spülen und nur, dass die jetzt halt irgendwie ein Praktikum schon machen. Damals, es gab wirklich jemanden, der damals bei uns im Studentenwohnheim war, der war damals bei Kofi Annan im Büro als Assistent damals und es gab halt immer so krasse Leute, die aber direkt greifbar waren, wo ich sofort gespürt habe, okay, die sind jetzt gar nicht so anders als ich, weil man dann privat mit denen da rumgehangen hat. Und das hat, glaube ich, so für mich sehr viel geöffnet.
Aus meiner Perspektive kommt mir das häufig vor, dass in Deutschland so das Image des Amerikanischen sehr beliebt ist. Also gefühlt, wenn ich auch jüngere Leute sehe, ist jedes dritte Wort ein Anglizismus. Aber dass die Mentalität an sich hier noch nicht so ganz angekommen ist. Also Risikobereitschaft, die Bereitschaft zu versagen. Wie würdest du das beurteilen? Braucht Deutschland mehr amerikanisches Mindset, um erfolgreich zu sein?
Ich glaube es vielleicht ein bisschen mehr schon. Ein bisschen mehr schadet sicherlich nicht, so diese Risikobereitschaft und auch die Geschwindigkeit und so dieses große Denken, das hilft schon total. Also ich meine, wobei ich manchmal denke, das ist auch bei denen jetzt in Bezug auf Wirtschaft gar nicht unbedingt nur das Mindset, sondern die haben auch einfach einen großen Markt. Ne? Die haben halt einfach irgendwie so einen 300 Millionen Menschenmarkt und wir haben halt nur 80. Das heißt, es würde wahrscheinlich schon helfen, wenn wir noch europäischer denken würden. Wenn wir sagen würden, okay, guck mal, wir machen jetzt hier Firmen und bauen die direkt mal für Europa. Und dann ist es ja auch ein großer Markt. Und am Ende kommt es ja noch mehr auf den Markt als aufs Mindset. Aber ich glaube, man muss sich eigentlich bis heute nicht verstecken. Also ich gucke mir ja auch jetzt jüngere Leute an, lernen die kennen über den Job irgendwie aus Deutschland, aus USA, von der Ausbildung her. Das ist schon ähnlich. Also das ist jetzt nicht so, dass man sagt, Mensch, da kommen jetzt Wunderleute her, die haben Wundermöglichkeiten, die haben einfach sehr viel Kapital, die haben einfach da ein tolles Netzwerk über die Jahre in Silicon Valley und so aufgebaut. Aber ich glaube, es müsste hier wirklich auch gehen und es gibt ja auch diese Beispiele. aus Europa. Es gibt irgendwie ein digitales Dekacorn, also 10 Milliarden plus Firma aus Rumänien. Ne? Also es würde uns sicherlich ein bisschen was gut tun, so dieses Großdenken, auch dieser Optimismus und so. Das ist cool. Aber ansonsten habe ich das Gefühl, mit unseren Zutaten müsste es eigentlich auch gehen.
Aber jetzt sagst du Optimismus, das ist ja ein gutes Stichwort. Wie bewahrst du dir denn den Optimismus oder reden wir den Wirtschaftsstandort Deutschland regelmäßig schlecht? Also aktuell sinken wieder die Wirtschaftsprognosen und jeder sagt, ach Mensch, die Politik liefert nicht und du führst deine Firma immer weiter zu größerer Blüte. Was treibt denn dich an? Wo nimmst du den Optimismus?
Also es gibt ja schon auch Erfolgsgeschichten, muss man sagen. Und es gibt, also wenn man sich das alles sehr differenziert anguckt, glaube ich auch Gründe für Optimismus, auch Gründe, die erklären, warum es in Deutschland gerade nicht so gut läuft, für die Deutschland jetzt in Teilen nur was kann, in Teilen natürlich auch schon. Es sind ein paar Probleme, die sind jetzt aber auch irgendwo heilbar, meine ich. Vielleicht ist auch Naivität, weil ich natürlich jetzt in den letzten 40 Jahren, seit ich so richtig klar denken kann, wahrscheinlich immer wieder einen Aufschwung erlebt habe und man sich eigentlich gar nicht vorstellen kann, dass es jetzt mal jahrzehntelang runtergeht, also das auch nicht vorstellen will. Aber das mag auch naiv sein, aber ich glaube, es gibt auch Hoffnung, wenn man jetzt auf die Energiewende schaut, ne, wenn es jetzt wirklich gelingt in den nächsten Jahren, dass Deutschland irgendwie da sozusagen mit von Sonne und Wind lebt, dann ist die Energie wirklich ja günstig und dann kommen wir doch wieder in Zeiten, wo man halt auch dann da vielleicht günstig produzieren kann und so. Also es gibt, finde ich, auch Anlass zu hoffen an verschiedenen Stellen. Wir haben auch natürlich immer zu tun mit Leuten, die Erfolgsgeschichten schreiben. Insofern habe ich auch so eine Auswahl-Fehlfunktion, weil immer die erfolgreichen Leute hier irgendwie im Studio sitzen. Und dann ist man natürlich auch angesteckt von denen, die dann ihre Geschichten erzählen und sieht die anderen, die alle scheitern, kriege ich vielleicht gar nicht so mit. Das stimmt schon. Ein bisschen was ist aber einfach, glaube ich, so mein Mindset, sagen, es hilft mir jetzt nicht total pessimistisch zu sagen, okay, es geht jetzt hier alles kaputt, ich muss mich jetzt nur noch absichern. Das ist, glaube ich, der falsche Modus, wenn man jetzt eine Firma führen will mit so vielen Leuten, wenn man auch jetzt ein Festival machen möchte und sowas. Ne?
Deutschland ist bei Sprunginnovationen ja stark zurückgefallen. Und das nächste neue Kapitel, was bereits auf Hochtouren läuft, KI, da sieht es auch noch nicht so gut aus. Was muss Deutschland da machen? Was müsste vielleicht auch an der Ausbildung verändert werden? Und siehst du da vielleicht auch zukünftige Geschäftsfelder für dich, außer Leute auch weiterzubilden und zu informieren?
Also bei diesen Hightech-Themen, KI und so, da bin ich natürlich auch nur begrenzt kompetent, muss man fairerweise sagen. Ich habe ja gerade beschrieben, ich komme aus dem Marketingbereich, aus dem Medienbereich, digital ja, aber jetzt nicht irgendwie Deep Tech, so, und das wäre anmaßend. Was ich allerdings gehört habe, ist in den Gesprächen, ich hatte kürzlich hier den Podcast mal mit dem Herrn Schmidhuber, den kennt ihr ja auch, den Jürgen Schmidhuber, diesen Professor, Vater der KI in Deutscher, der sagt halt, hey, hier kommen die super Leute raus. Wenn man sich anguckt, die größten KI-Firmen der Welt, OpenAI, wie sie alle heißen, da sind überall teilweise seine Absolventen, Deutsche oder Menschen, die bei ihm studiert haben, in irgendwelchen Führungsfunktionen weit oben mit dabei. Also es ist alles da, nur dass das Problem ist, es ist dann mehr Kapital. Und ich glaube, KI ist gerade eine sehr, sehr große Kapitalfrage auch. Und da hat natürlich dann jetzt USA einen Vorteil. Das ist einfach so viel Geld dort.
Das heißt, die kaufen sich in die Firmen ein und bestimmen das dann.
Und holen Leute, die machen einfach Angebote, die werben dann Leute von Herrn Schmidhubers Lehrstuhl ab mit so viel Geld, das kann keine deutsche Firma dann irgendwie matchen. Und dann geht halt jemand, der mit, weiß nicht, Ende 20 hochbegabt ist im Bereich KI, nach USA. Das ist eigentlich das Problem wohl gerade. Aber es gibt jetzt ja auch zum Beispiel sehr erfolgreiche, habe ich heute Morgen gelesen, KI-Firma aus Frankreich. 8 Milliarden Bewertungen, also es geht schon auch in Europa, aber ich glaube, gerade wenn es konkret um KI geht, wäre meine Sorge, das ist ja noch mehr eine Kapitalfrage als alles andere, weil du brauchst ja diese Rechenleistung, du brauchst diese Hardware, damit muss man sehr viel Geld für ausgeben und das muss man erstmal haben, und das ist halt einfacher in den USA aufzutreiben. Und das zieht natürlich die Leute an. Also dann werden dort die Firmen größer und können dann entsprechend größere Gehaltspakete anbieten. Und dann auf einmal kriegen dann da Leute, die bei Herrn Schmidhuber gerade fertig sind, ein Angebot, hier kriegst du 200.000, 300.000 Euro. Das ist halt in Deutschland schwierig. Ja.
Dann sind sie weg.
Ein super interessantes Panel bei euch auf der Konferenz und das vielleicht nur als Information für unsere Zuhörer. Alle oder die meisten jedenfalls oder viele von euren Sessions kann man online auch auf YouTube sehen. Habe ich mir einige angeschaut, fand ich faszinierend. Und eins davon war auch zum Thema, ob KI vielleicht im Moment ein bisschen overhyped ist. Vor allen Dingen auch die Anwendungsmöglichkeiten, zumindest ungewisser, als es vielleicht aussehen mag oder oft gesagt wird. Wie siehst du das? Wie sollen sich auch mittelständische Unternehmen oder ganz kleine darauf einstellen?
Also ich glaube, es ist zumindest mal so ein Sockel erreicht. Wir hatten ja diesen totalen Hype vor so einem Jahr, anderthalb Jahren, als das so mit Open, mit ChatGPT und OpenAI losging. Und man sieht, dass da die Zugriffszahlen jetzt eher stagnieren, dass es jetzt nicht alles komplett von heute auf morgen revolutioniert. Das ist eher dann am Ende eine langfristige Sache, glaube ich. Insofern, man muss da, glaube ich, jetzt nichts übers Knie brechen und jetzt irgendwie in Panik Dinge verändern oder Kosten auslösen. Aber man muss es im Blick haben. Und ich glaube, die Wirkung von KI ist halt eher so langfristig und teilweise auch so diffus. Also nicht so, dass man sagt, okay, hier ist ein neues Interface und dieses eine neue Interface, so wie jetzt Google, verändert alles. Sondern es ist halt eher so, KI steckt überall so ein bisschen drin. Und man muss sich das, glaube ich, schon sehr genau angucken, auch als deutscher Mittelständler. Aber man sollte nicht glauben, dass es jetzt eine Applikation gibt, die dann alles verändert. Das ist, glaube ich, sehr, sehr unterschiedlich, was für Applikationen das sind, in welchen Branchen und wann die dann so wirklich durchbrechen. Aber ich glaube, ja, so richtig haben wir das noch gar nicht erlebt, sondern wir haben ja nur ChatGPT eigentlich gesehen und das ist halt recht faszinierend. Aber selbst da stagniert es gerade. Also es spricht für mich dafür, dass da schon was ist, dass es aber eher sehr langfristig wirkt.
Aber wenn du dich mit Marketing beschäftigst oder mit Marketingberatung auch, diese KI zieht da ja auch immer stärker ein. Es gibt so digitale Influencer quasi, die sind ja deutlich günstiger als Menschen. Die verschlafen auch nicht, die halten die Termine ein und so. Wo geht denn da die Reise hin?
Bin ich auch gespannt, verfolgt das auch. So richtig kann ich mir das noch nicht vorstellen, dass die jetzt auch kurzfristig dieselbe Bindung aufbauen können zu echten Menschen, wie es halt echte Menschen können.
Ne? Ja, also sogar Fußballer wollten sich mit einer da schon mal treffen. Ne?
Es gibt dann scheinbar schon irgendwie immer wieder so erste Indikatoren, dass es da doch vielleicht passiert. Aber wenn man sich Influencer-Marketing anguckt, was es ja ganz konkret ist, ist es halt eine Community. Jeder Influencer, ein anderes Wort dafür, ist am Ende auch ein Community-Manager. Und so eine Community zu managen, zumindest eine, zu der ich jetzt irgendwie gehören wollen würde, das ist schon irgendwas, was Menschliches ist. Also ich glaube, dass es schwierig ist, jetzt irgendeiner Kunstfigur oder so in dieser Community drin sein zu wollen. Und darum geht es ja eigentlich. So, deswegen kann ich es noch nicht so genau greifen, ob das jetzt wirklich kommt. Auf der anderen Seite hast du vollkommen recht. Es gibt natürlich auch dann auch so Spezialfälle, wenn dann irgendwie eine besonders attraktive Influencerin oder KI-Influencerin ist, dass dann auf einmal Männer sagen, Mensch, die sind ja gut aus und dann da fehlgeleitet hinlaufen. Aber auch, klar, im Alter, ne, wenn man sagt, irgendwie man ist einsam und dann sucht man irgendwie da irgendeine Art von Kommunikation, kann die auch mit einer KI sein? Wahrscheinlich schon. Das kann ich mir jetzt gerade in der Blüte des Lebens vielleicht nicht so gut vorstellen. Insofern, ich bin da vorsichtig, aber langfristig kann ich mir schon vorstellen, dass da auch so KI-Influencer eine Rolle spielen können. Aber auch da aktuell noch weniger und wahrscheinlich eher so in so diesen Edge-Cases und weniger in der Breite. Denn da braucht man auch echte Menschen.
Zum amerikanischen Mindset und Erfolg gehört ja auch das Netzwerken und das geht ja auf menschliche Beziehungen zurück und die, gehe ich mal davon aus, müssen bei dir eine große Rolle spielen, auch wegen der Konferenz. In Deutschland habe ich immer noch das Gefühl, dass ein bisschen die Nase gerümpft wird bei dem Thema Networking, das ist opportunistisch und scheinheilig. Siehst du da eine Aufweichung auch gerade bei jüngeren Leuten, dass die das besser können als vielleicht vorhergehende Generationen und für wie wichtig hältst du das?
Also ich glaube, es ist natürlich so ein Wort, das jetzt erstmal so ein bisschen anrüchig klingt, sag ich mal. Also Networking, Netzwerken, das klingt so nach Geschäfte machen und selbst das Wort Geschäfte machen klingt ja auch ein bisschen wannabe-mäßig oder jetzt halt nicht cool. Ne? Und Netzwerken genauso, das ist nicht so, wo man sagt, so möchte ich jetzt gerne sein. Und das ist hier schon sicherlich häufig durch den Kakao gezogen worden. Und vielleicht auch zu Recht, weil es natürlich auch so ein bisschen immer so viele misslungene Netzwerkversuche gibt. Aber ich glaube, dass Netzwerke immer schon total relevant waren. Also ob das jetzt so heißt oder nicht, aber Erfolg in allen Kulturen, glaube ich, in allen Dimensionen hat ganz viel mit Kontakten zu tun. Ne? Auch wenn es komisch klingt. Und das ist wahrscheinlich sogar eher zunehmend in der heutigen Zeit. Und deswegen glaube ich, dass wir da eine Plattform für anbieten, wo man Leute kennenlernen kann, sagen wir es mal so ganz neutral und ein bisschen positiver, wo man sich austauschen kann. Und dass wir das irgendwie so ein bisschen vorantreiben können. Und ich finde das auch als nicht schlimm und total wertvoll. Auch gerade so Netzwerken heißt ja auch, vielleicht dann irgendwie international irgendwie Leute zu kennen, Einblicke zu haben, Ansprechpartner zu haben. Ohne das geht's gar nicht. Also da bin ich, auch wenn das, wenn die Worte ein bisschen abgedroschen klingen, schon eigentlich großer Fan davon.
Darf ich nur kurz einschieben, dass in Amerika das Wort Networking keinen negativen Beigeschmack hat, interessanterweise, und dass der Erfolg von den ganz großen Silicon Valley-Titanen, apropos Silicon Valley-Mafia, auf persönliche Beziehungen zurückgeht. Also das würde ich schon sagen, ist noch ein großer Mentalitätsunterschied.
Absolut, absolut, das stimmt. Da kann man es wirklich gut erkennen, das ist vollkommen richtig. Es ist ja auch so, dass man irgendwie, das Silicon Valley, was ist denn das? Das ist ja am Ende auch ein großes Netzwerk. Das ist ein großes, man könnte sagen, Ökosystem oder halt Netzwerk. Und du siehst ja auch, du brauchst halt so oder so, ein anderes Buzzword dafür wäre jetzt Cluster. Aber du willst ja so Cluster bilden. Das ist ja auch wirklich sogar ein Versuch, der hier die Regierung vorantreibt, um halt Innovationen oder bestimmte Fortschritte, ja, irgendwie anzugehen oder zu erreichen. Braucht man halt Cluster, braucht man halt Netzwerk. Also auch bei allem Naserümpfen über das Wort, also dass das jetzt irgendwie ein Erfolgsfaktor ist, das ist gar keine Frage. Und wie gesagt, das beste Beispiel, hast du gerade selber gesagt, ist das Silicon Valley. Also ich meine, was ist denn das? Also das läuft ja nicht so gut, weil da jetzt irgendwie das Wetter so gut ist häufig oder weil da jetzt irgendwie der Pazifik vor der Tür ist. Das läuft ja darum, weil da all die Leute auf einem Haufen sind, sich kennen, sich austauschen, die an diesen großen Digitalthemen arbeiten.
Jetzt hast du 3 Kinder. Wenn du denen Tipps geben sollst oder wahrscheinlich wirst, wie die ihr Berufsleben aufziehen, welche Karriere, ja, Tipps die beherzigen sollten. Was ist denn das?
Ach, das habe ich mir noch ehrlicherweise kaum überlegt. Also ich versuche mich da mit Tipps, es ist dann noch viel zu früh, zurückzuhalten. Ich habe vor kurzem tatsächlich auch mal selber einen Podcast gehört von dem Florian Heinemann, wo der so sagt, so, was ich gerne gewusst hätte, als ich 25 war. Ich meine, so 25 ist so die Frage, was wirklich entscheidend wird, vielleicht so mit dem Studienwunsch vielleicht schon mal auch davor auch oder so 20, 25. Und da fand ich, habe ich ein paar Sachen gelernt, das, also kann man nachhören, Digital Kompakt heißt das Format, Florian Heinemann war da zu Gast, 5 Fragen oder 5 Sachen, die ich gerne gewusst hätte mit 25. Und der hat halt gesagt, dass man noch früher erkennen muss, was man selber eigentlich ist und was man selber kann, dass man sich nicht sozusagen, und da habe ich, glaube ich, selber persönlich großes Glück gehabt, dass ich diese Lust hatte, Inhalte zu machen, Medien zu machen, immer schon erkannt habe bei mir, so, das war schon mit 15, 16 klar, deswegen bin ich zum Radio und eigentlich mache ich bis heute nichts anderes, nur in einer anderen Umwelt und so. Aber das ist häufig darum geht, das früh bei sich zu erkennen oder generell und dann in die richtige Richtung zu lenken. Ja? Und auch zu akzeptieren, dass man für manche Sachen vielleicht nicht so geboren ist. Auch wenn das gerade Sachen sind, die total wünschenswert sind. Wenn alle sagen, du müsstest doch eigentlich heute richtig gut in KI sein, weil das ist die Zukunft. Ja gut, aber wenn ich jetzt nicht in KI gut bin und in diesen mathematischen Fragen vielleicht, dann hilft das nichts. Dann kann man sich da hinquälen. Man muss sich auch sicherlich in bestimmten Bereichen über eine gewisse Grenze hinweg quälen. Also ist man Grundlagen Mathe, braucht man wahrscheinlich schon im Leben. Aber dann muss man schon auch erkennen, was jetzt für mich gemacht. Und man wird niemals, glaube ich, in irgendwas richtig gut, wenn man nicht da eine besondere Neigung und Leidenschaft fährt. Das ist einfach anders nicht möglich. Und natürlich würde ich mich freuen für alle meine Kinder, auch generell künftige Generation, wenn es möglichst viele Leute das finden, in dem sie besonders veranlagt sind. Und ich glaube, mir ist es auf eine Art gelungen oder passiert mit diesen Inhalten und Medien. Und das würde ich versuchen, Leuten zu helfen, für sich zu finden oder festzustellen und sie darin dann zu bestärken, diesen Weg zu gehen. Das heißt nicht, dass man nur seiner Leidenschaft folgen soll. Das ist irgendwie auch so ein Buzzword, so eine Phrase. Da muss man ein bisschen aufpassen. Aber man muss, glaube ich, schon versuchen zu erkennen, welchen Träumen läuft man vielleicht hinterher, aber es sind gar nicht die eigenen. Oder es sind mehr so Markterwartungen gerade. Da so die richtige Mischung zu finden. Ich glaube, das ist jetzt schwer in 1-2 Worten genau zu sagen, aber ich denke, entscheidend wird es eher so, eher erst so in dem Bereich 2025.
Was hättest du denn mit 25 gerne schon gewusst?
Also ich habe das auch dann überlegt und bin auch schon mal danach gefragt worden und ich habe dann tatsächlich das Glück, dass ich glaube, ich hätte gar nicht so viel anderes jetzt gemacht. Also ich bin mit dem Weg sehr, sehr zufrieden, auch weil ich halt, habe ich ja gerade schon gesagt, früh diese medialen Interessen erkannt habe und irgendwo Wege gefunden habe, die dann umzusetzen. Sei es auch nur bei der Lokalzeitung oder sei es nur beim Radio, aber da hatte ich zumindest so einen Spielbereich, wo ich damit schon mal loslegen konnte. Und es wurde gefördert und es gab halt eine Möglichkeit, das überhaupt zu machen. Und das hat mir sehr geholfen. Das heißt, ich glaube, im Nachhinein habe ich da gar nicht so viel auszusetzen und würde diesen Weg, ich bin sehr froh über den Weg und würde ihn auch sehr gerne wieder so gehen. Das Einzige vielleicht, das ist halt immer so, dass man natürlich in dem Moment, wo man drinsteckt und nicht weiß, was es führt, eine wahnsinnig hohe Unsicherheit hat und irgendwie Sorgen und ich hätte natürlich gerne gewusst, dass dieser Weg jetzt zu dem heutigen Situation führt, in der ich ganz glücklich bin. Dann wäre es mir vielleicht leichter gefallen, diese Zeit noch mehr zu genießen und noch mehr einfach das Leben zu genießen, weil stattdessen war ich natürlich auch sehr immer getrieben und sehr in Sorge und hatte halt viel Druck. Und das wäre schöner, wenn das nicht so gewesen wäre. Auf der anderen Seite, ohne diesen Druck, ohne dieses Getriebensein, wäre es dann vielleicht nicht dazu gekommen. Das kann man nicht sagen. Aber also ich habe jetzt nicht so, wo ich sage, boah, ich war jetzt 2-3 Jahre auf einem ganz falschen Pfad. War ich im Nachhinein betrachtet, bin ich eigentlich mit dem, der ich mit 25 war oder wie ich mich so erinnere, denke ich eigentlich, es war ganz okay, ja.
Mit wie viel Technik dürfen deine Kinder aufwachsen? Die eben erwähnten Silicon Valley-Titanen wie Bill Gates und Elon Musk, die sind ja sehr restriktiv und schicken ihre Kinder auch auf musische Schulen mit möglichst wenig Tech. Wie siehst du das?
Ja, also ich glaube, der Mittelweg ist da vernünftig. Es ist ja generell so, dass wenn man heute Kinder in normalen Verhältnissen aufwachsen lässt und sie dann irgendwie von Handys fernhält, bis sie dann, weiß ich nicht, 14, 15 sind, das geht vielleicht schon, aber es geht halt nur um den Preis, dass sie dann in ihrem Freundeskreis ja rausgeschlossen sind und so, dass die Kinder ja auch irgendwie in der Generation jetzt halt sich da auch austauschen, da vernetzen. Und wenn man das alles unterbindet, dann tut man seinen Kindern, glaube ich, auch keinen Gefallen. Ne? Dann wachsen sie sozial, glaube ich, schon sehr speziell auf. Haben sie vielleicht andere Vorteile, aber es wird auf jeden Fall dort auffällig sein, ne? Weil das halt keine Mehrheitsmeinung ist. Und gerade in der Netzwerkwelt, wo dann irgendwie Sachen besprochen werden, in WhatsApp und so, wenn dann Kinder nicht dabei sind, generell gesagt, dann ist es, glaube ich, blöd, ja? Für die. Aber ich habe jetzt ja nicht zuletzt am Festival auch bei der Kim Kardashian gut zugehört und die hat auch auf die Frage gesagt, irgendwie ihr Leben ist besser geworden, als sie ihren, glaube ich, 4 Kindern klare Grenzen gesetzt hat, was Social Media Nutzung und iPad Nutzung und so anbelangt. Und das würde ich auch sagen. Also man muss da schon irgendwie mitmachen und kann sich dem nicht ganz verweigern. Also in unserer Lebenssituation geht das nicht. Aber man braucht, glaube ich, klare Regel und da bin ich mit Kim Kardashian einer Meinung.
Wer kommt denn nächstes Jahr zum OMR-Festival? Ich glaube, du machst das wieder im Mai, ne?
Ja, ja.
Wer kommt da?
Also noch ist es nicht sicher. Wir sind da, führen da ganz viele Gespräche. Ich würde mich natürlich freuen, wenn nochmal so ein Silicon Valley-Titan den Weg nach Hamburg findet. Aber die leben das Leben wie einen Bundeskanzler, wie einen Staatspräsident. Also da in die Kalender reinzukommen und dann eine Hamburg-Reise, so eine Art Staatsbesuch hinzubekommen, das ist nicht einfach. Mal schauen, aber es mangelt nicht an spannenden Leuten. Ne? Also es gibt ja auch in der digitalen Welt schon auch immer wieder neue große Geschichten. Also da wächst immer viel nach und jetzt haben wir sicherlich das Glück gehabt, dass Kim Kardashian mal da war, das ist ein großer Name. Aber es muss auch, glaube ich, nicht jedes Jahr ein großer Name sein, sondern was uns auszeichnet, meine ich, über die Jahre, ist eine gewisse Breite an Leuten. Also auch dieses Jahr war es ja so, da waren 800 Referentinnen und Referenten, 800, davon sicherlich irgendwie 40, 50, 60 komplett herausragend, die man in Deutschland kaum so sieht. Ein bisschen schade fast, dass sich alles auf eine Person dann fokussiert hat. Und im nächsten Jahr ist es vielleicht so, dass wir dann nicht diesen einen Namen haben, sondern mehr so mit dem Portfolio an Menschen überzeugen.
Ja, mit einem ganz spannenden haben wir heute gesprochen. Philipp Westermeier, danke, dass du Zeit hattest. Vielen Dank.
Vielen Dank für euer Interesse.
Dankeschön.
Gerne,
hat Spaß gemacht.
Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie unseren Podcast Biz & Beyond abonnieren würden und auch beim nächsten Mal wieder mit von der Partie sind.
Sie hörten Biz & Beyond, den Wirtschafts- und Erfolgspodcast von NTV. Produziert wird dieser Podcast von Andolin Sonnen aus dem Team der Audio Alliance. Die Redaktion übernahmen Sandra und ich. Vielen Dank fürs Zuhören und bis in 2 Wochen. Tschüss.
Goodbye und bis zum nächsten Mal. Ihre Sandra Navidi aus New York und
Ulrich Reitz in Köln.